Ich habe mir überlegt, ob ich mit meiner Familie in Zukunft Podcast-Folgen mache. Also nicht für die Öffentlichkeit, sondern für mich.
Ja, später.
So schmerzhaft der Gedanke auch ist, irgendwann in hoffentlich sehr weiter Ferne, in 50 Jahren, werde ich eventuell meine Eltern auch nicht mehr haben. Und dadurch, dass ich nicht Millionen Videos oder Fotos oder keine Ahnung was von denen habe, weil wir einfach nicht so waren wie unsere Eltern früher, die wirklich alles mit der Kamera aufgenommen haben und von jedem Mist Fotos gemacht. Obwohl wir heute viel mehr Technologie haben, um das machen zu können, haben wir im Schnitt mehr Screenshots von irgendwas auf unserem Handy als Bilder von, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Und mir bricht es das Herz.
Ja, ich heul gleich, ne? Ich habe schon Tränen in den Augen. Ja.
Ich auch. Mir bricht es das Herz, wenn ich mir überlege, dass ich in 20 Jahren nichts habe.
Ja, oh mein Gott. Ich habe PMS, Schatz. Ich bin einen Tag von meinen Tagen. Deswegen, kill mich ruhig.
Ich habe meine Tage.
Toll.
Ich habe meine Tage. Guck mal, jetzt heul ich auch. Vielen Dank auch.
Lisi, du hast so recht. Nico Santos ist der Enkel von diesem Militärmann.
Habe ich doch gesagt. Nico Santos ist der Enkel vom Militärmann.
Aber sowas von. Leute, wir haben gerade schon vorher angefangen zu reden. Nämlich, ich habe gerade meine Begeisterung über Nico Santos geäußert. Weil der Typ war musiktechnisch überhaupt nicht auf meinem Schirm. Dann aber habe ich angefangen, mit meiner Tochter The Voice of Germany zu gucken. Und seitdem sind meine Tochter und ich ganz leicht verknallt in Nico Santos. Nicht, weil er optisch unser Typ ist, sondern der Mann ist so, der hat so ein krasses Benehmen, der hat so viel Anstand, der ist so bodenständig und dann ist der einfach der Killer vor dem Herrn. Leute, das hat er für eine Stimme, bitte. Und er kann einfach jedes Instrument bedienen und er kann rappen und er ist bescheiden und er merkt sich einfach das Gesicht von jedem Talent, was ihm mal auf Instagram random markiert hat oder mal mit ihm geschrieben hat. Also da waren voll viele Leute auf der Bühne, die sagen, hey, und er so, ey, kennen wir uns irgendwoher? Und die süßen Talente waren immer so voll, ja, kannst du dich dran erinnern? Ich hab dir da. Und er so, ja, ich weiß ganz genau, wer du bist. Du hast das und das gesungen. Was hat der für ein Gedächtnis? Und allein schon, dass er nicht so, da haben auch die anderen gesagt, also in der Jury sind noch Shirin David, Ray Garvey und die beiden von Söhne Mannheims, die, wie heißen die?
Ach echt? Söhne Mannheims?
Die sind doch von den Söhnen Mannheims, die zwei hier sitzen.
Sind das nicht Smudo und,
Ja, Smudo sind doch, die waren doch bei den Söhnen Mannheims.
Die Söhne Mannheims, Digga. Fanta 4.
Ah, Fanta 4, ach scheiße, Entschuldigung.
Wo bist du denn unterwegs?
Ja, ich bin falsch abgebogen. Auf jeden Fall Fanta 4. Die waren Jungs und die sagen auch, was geht ab? Wie kann es sein, dass du dir jeden Menschen...
Du, der Deutschrap-Mensch, gell? Du hast gerade Söhne Mannheims mit Fanta 4 verwechselt.
Ja, Schatz, aber ich bin Neuzeit-Deutschrap-Mensch und die Fantas habe ich nie gehört.
Na, siehst du, das ist meine... Als ob ich fühle mich, als wäre ich 10 Jahre älter als du.
In der Hinsicht bist du es auch.
Ich bin Alt-Deutschrap.
Ich bin...
Wenn überhaupt.
Ich bin nur so geupdatet, weil meine Geschwister 5 und 7 Jahre jünger sind als ich und mich damals in diese Deutschrap-Welt reingezogen haben. Und vorher hat sich für mich alles gleich angehört. Mittlerweile kann ich unterscheiden. Und ich habe der Easy gerade schon geschwärmt von den ganzen neuen Releases und dieser Nico Santos, guck mal, einfach unbezahlte Werbung hier, als ob er mich engagiert hätte. Nico Santos hat ein neues Album gedroppt, das heißt Santos, und da gibt es ein paar Lieder drauf, unter anderem Lovers and Friends. Das hört sich so schön an.
Ist das Deutsch oder singt der immer noch auf Englisch?
Deutsch, nein, das ganze Album ist Deutsch.
Okay.
Mit Featuring Shirin David, Featuring Yazik, Featuring Sido. Und also der hat da ganz viele Features auf seinem Album dieses Mal. Und wie gesagt, ich bin ja nur auf ihn gekommen, weil meine Tochter The Voice of Germany liebt. Und ich bin dachte, okay, warte mal ganz kurz. Wie talentiert kann man bitte sein? Okay, lass mich mal einen Song von dem suchen. Aha, okay. So, und jetzt überlege ich echt die ganze Zeit schon, weil er kommt nächstes Jahr, ist der auf Tour. Und ich überlege, ob ich meine Tochter mit 2 Sitzplätzen überrasche.
Oh.
Weil die wirklich absoluter Hardcore-Fan ist und sie hat dann gefragt, Mama, hat der ein Album? So. Und dann wollte sie das ganze Album mit mir durchhören und dann jedes Mal, wenn sie dann ein gutes Lied gefunden hat, hat sie gemeint, kannst du das bitte auf meine Playlist machen, weil Mina hat ihre eigene Playlist. Mhm. Und immer wenn sie irgendeinen Song hört, der gut ist, sagt sie, kannst du das bitte auf meine Playlist machen? Und deswegen haben wir jetzt ganz viel Nico Santos.
Ich werde mich anhören wie eine Oma gleich, ne? Aber jetzt überleg mal bitte, was das für ein Luxus ist, so groß zu werden. Einfach zu sagen, Mama, kannst du den Song auf meine Playlist machen? Sie muss nicht 3 Stunden vorm Radio sitzen und warten, bis der Song kommt, den sie haben möchte. Und dann
aufnehmen
und versuchen, das so hinzukriegen, dass zwischenzeitlich nicht noch eine Wettervorhersage kommt oder irgendwo ein Stau ist und deswegen der Song unterbrochen wird.
Ja.
Und du musst auch nicht einzelne Songs als Maxi-CD kaufen gehen.
Ja.
Oder gleich ein ganzes Album kaufen, obwohl du nur einen Song haben wolltest.
Ja.
Oder ein paar Jahre später illegal versuchen, das bei Kazaa oder keine Ahnung wo runterzuladen und aus Versehen Porno am Ende zu haben, statt das Lied, was du haben wolltest. Und vor allen Dingen hast du das ganze Internet vom ganzen Haus lahmgelegt, während du versucht hast, irgendeinen Song runterzuladen oder Kinofilme runterzuladen. Heute kann man streamen. Früher hat man Kinofilme illegal runtergeladen und dann hat sie aber irgendein, weiß ich nicht, Pole im Kino aufgenommen mit einer schlechten Kamera. Das heißt, du hast die ganzen Leute noch da sitzen sehen im Kino und hast gehört, wie die sich unterhalten und du musstest gucken, ob das die richtige Sprache ist oder es waren lustige Zeiten. Aber wenn ich mir überlege, wie geil das sein muss, als Kind einfach zu sagen, Mama, tu das auf meine Playlist und das Lied ist einfach auf deiner Playlist. Ich freue mich heute noch jeden Tag darüber und ich bin ja so ein ganz, ganz krasser Musikfreak. Bei mir geht ja ohne Musik gar nichts. Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich einfach mein iPhone aufmachen kann und hören, was ich möchte. Wann ich möchte.
Luxus.
Das ist für mich ist das immer noch so ein krasser Luxus.
Da gibt es ja dieses eine Reel, was du auch geteilt hast, ne? Da steht so ein Millennial-Vater vor seinem vielleicht 12 Jahre altem Sohn und sagt auf Englisch: Okay, pass auf. Stell dir vor, du bist in den 90ern. Und du möchtest deinen Kontostand checken. Was machst du dann? Und dann antwortet der Sohn so: Ja, ich gehe auf meine Banking-App. Er sagt, wir sind in den 90ern, es gibt keine App. Okay, dann google ich. Dann sagt er, du hast kein Internet, es gibt kein Internet. Der so, ja, okay. Der so, nee, du musst dann mit deinem Arsch quasi zur Bank laufen und dort deine Karte reinschieben und dann 8 Seiten ausdrucken lassen und die mit nach Hause nehmen. So, ne, gab's, oder genauso wie er gesagt hat, das war so witzig. Stell dir mal vor, du bist draußen unterwegs und du willst mir Bescheid sagen, dass du 10 Minuten länger draußen unterwegs sein möchtest. Was machst du da? Ja, ich ruf dich an. Du Dummkopf, wir haben die 90er. Du kannst mich nicht anrufen. Du hast kein Handy. Okay, dann.
Ich schreib dir bei WhatsApp.
Genau.
Es gibt kein WhatsApp.
Ich schreib dir bei WhatsApp. Und er so, hallo, es gibt kein WhatsApp. Und er so, ja, okay, dann, was mache ich dann? Der so, ja, du kommst natürlich nach Hause und klopfst an die Tür und dann quasi sagst du, Papa, kann ich noch 10 Minuten draußen bleiben? Der meint so, hä, dann muss ich bis nach Hause kommen, dich zu fragen, ob ich 10 Minuten draußen bleibe. Es macht keinen Sinn. Aber so war es früher. Ich hätte gedacht, er würde sagen, Münztelefon. Du suchst das nächste Münztelefon auf, schmeißt da ein paar Mark rein.
Oder du hattest kurz den zu Hause einer Telefonkarte. Einer aufgeladenen.
Wer hatte den schon? Also bitte.
Also ich hatte keine, aber es gab auch Telefonkarten. Die konnte man aufladen. Aber da musst du erstmal ein Münztelefon finden.
Ja, genau. Du müsstest erstmal eins finden. Dann brauchst du Kleingeld. Und zwar genug, dass du Diskussion mit deinem Vater auch aushältst in der Zeit, ohne dass es umsonst war und du sowieso kommen musst, egal was du da sagst. Genau. Und das waren einfach auch die Zeiten, Easy, wo so eine gebrannte CD mit einer persönlichen Botschaft oben drauf geschrieben mit Edding voll die Liebeserklärung war. Weißt du noch?
Ja. Ich habe vor ein paar Jahren, wann war das? Vor 3 Jahren oder so, habe ich ich lease ja immer Autos. Ich kaufe nie. Und ich habe mein Auto abgegeben. Und das war mein letztes Auto, in dem noch ein CD-Fach drin war. Also es gab logischerweise auch schon MP3 und hast du nicht gesehen und Internet und Verbindung mit Spotify und bla. Aber es hatte immer noch einen CD-Stütz. So. Und ich hatte immer noch meine gebrannten CDs in einem Etui von, keine Ahnung, als ich 18 war. Bis zu dem Zeitpunkt. Also bis zu dem Zeitpunkt, als es dann Apps gab und Spotify und sowas. Aber sagen wir mal von 17 bis 23, 24, alle gebrannten CDs hatte ich in diesem Auto, weil ich sie immer noch benutzen konnte und sie mir teilweise immer noch lieber waren als irgendwelche Spotify-Playlists. Und ich habe das Auto abgegeben und habe vergessen, die CDs rauszutun. Und jetzt sind die weg. Also die sind schon seit 3 Jahren
nein.
weg.
Nein.
Ich habe
die hatten so einen emotionalen Wert.
Ja, ja doch. Die waren, alle, die waren alle beschrieben. Da waren die lustigsten Sachen draufgeschrieben mit Edding. Ich habe welche davon geschenkt bekommen. Tatsächlich waren das teilweise Mixtapes, die mir Leute geschenkt haben. Aus einem bestimmten Grund. Ey, es waren teilweise italienische Lieder drauf, von denen ich gar nicht weiß, wie die heißen oder wie die Künstler heißen. Weil das so italienische Pop-Sachen waren, die ich nur von diesem von dieser CD kannte. Kriege ich nie wieder. Und dann habe ich mein neues Auto bekommen. Und es war das erste, was noch nicht mal meinen CD-Schlitz hat. Es hat gar keinen.
Ja.
Und ich dachte, jetzt vorbei, ne? Die Zeiten von CDs ist jetzt komplett ja. vorbei. Es gab diese Übergangszeit, wo es alles gab. Also du konntest entweder CD oder mit Bluetooth verbinden oder mit
oder
Kabel verbinden.
Oder einen Stick. Oder einen Stick anstecken.
Und dann kommt jetzt die neue Zeit, wo es noch nicht mal mehr die Optionen der CD gibt. Das, die Zeiten
ändern sich. Ja, Zeiten ändern sich auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, ich habe oder meine Familie hat richtig, richtig viele Videokassetten. Meine Mutter hat schon immer alles gefilmt. Jeden Geburtstag, jeden Ausflug, Urlaube und so. Und langsam, wir haben auch keinen Videorekorder mehr. Und langsam bekomme ich Panik, dass die ganzen Erinnerungen, die wir so aufgenommen haben, dass ich die nicht mehr wieder irgendwie sehen kann. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo ich das irgendwie digitalisieren lassen kann oder wo ich zumindest noch einen Videorekorder bekomme, dass ich die noch einmal sehen kann. Weißt? Es sind wirklich sehr viele, es sind bestimmt 50 und mehr Kassetten mit meinem Geburtstag, Geburtstage, dies, das, Feiern, Hochzeiten. Und ich würde das so gern haben.
Ich frage mal meine Mutter. Ich meine, die hat das vor 1-2 Jahren für irgendwen anders gemacht. Also alte, alte VHS-Kassetten digitalisiert für irgendwen. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber ich meine, sie hätte das gemacht. Weil meine Mutter
ist
ja eigentlich ein Techie.
Schatz, deine Mutter ist nicht eigentlich, deine Mutter ist uneigentlich ein absoluter Techie und ich bewundere sie dafür, wie schnell sie Dinge macht, für die ich, weil ich bin überhaupt kein Techie, Leute. Und Isis Mutter hat mir schon so oft den Hintern gerettet. An der Stelle, weil sie den Podcast schneidet, danke, Biggie. Ich bin sehr dankbar für alles, was du machst für mich und für uns. Wirklich. Also ich weiß es sehr zu schätzen. Und deswegen, aber ich würde deiner Mutter niemals noch mehr Arbeit aufbürden. Das heißt, falls sie das irgendwo hat machen lassen, cool. Aber ich weiß, wie viel Arbeit deine Mutter hat, Schatz. Deswegen würde ich niemals meine Kassetten deiner Mutter geben.
Nee, ich wollte auch nicht sagen, gib die Kassette meiner Mutter, die macht das. So. Ich wollte sagen, meine Mutter kann dir bestimmt beantworten, wie das geht, weil ich meine, sie hätte das gemacht.
Okay, gut.
Also weiß sie, wie es funktioniert.
Ja, das ist in Ordnung.
Ob man das vielleicht relativ einfach selber machen kann, ob man irgendwie ein VHS-Ding mit einem Computer verbinden kann, mit einem I don't know, wie sie es gemacht hat. Aber ich meine, sie hätte es für irgendwen gemacht.
Ja, voll gerne. Weil ich will die echt nicht verlieren.
Also wird sie es dir bestimmt beantworten.
Ja, ich möchte das wirklich nicht verlieren. Wirklich nicht. Das wäre echt schade. Ja, und da bin ich aber auch gespannt, ob meine Erinnerungen sich mit dem, was ich sehe, decke. Mhm. Weil manchmal denke ich echt darüber nach, Isi, ich glaube, dass man die negativen Erinnerungen wirklich, dass die viel verstärkter sind. Das ist ja auch, ich meine auch, dass das nachgewiesen ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja kein Geheimnis.
Nee, aber ich merke auch, wie viele gute Sachen wir gemacht haben. Sehr viele. Und dass die manchmal in den Hintergrund geraten. Und wenn ich dann mit meinen Eltern darüber spreche, sagen die, hä? Weißt du nicht mehr das und das und das und das und das und das? Und dann denke ich mir, warte mal ganz kurz, jetzt wo sie es ansprechen, jetzt fällt es mir langsam wieder ein und ich habe verschwommene Bilder dazu. Aber alles, was mir vielleicht ein bisschen schiefgelaufen ist, ist mal sowas von Teflon-mäßig in meinem Hirn. Nicht Teflon, Klettverschluss-mäßig in meinem Hirn. Wird nie wieder gelöscht. Aber ich denke mir dann eigentlich, wie unfair. Wirklich wie unfair, weil jetzt bin ich ja selber Mutter und denke mir, ich mache so viel Gutes und mach aber auch Mist als Mutter, weil auch ich mache das zum ersten Mal. Und die Vorstellung, dass vielleicht, sagen wir mal, ich mache 70 gute Sachen, 30% Schlechtes. Und die Tatsache, wenn ich daran denke, dass meine Tochter vielleicht die 30% so da reinzoomt und die 70% vielleicht ein bisschen flöten gehen in der Hinsicht, macht mich voll traurig. Und dann muss ich an meine Mutter denken, die voll viel gemacht hat und ich aber dann natürlich auch so Vorwürfe gemacht habe ganz viel und denke mir so, boah, wenn das so zurückkommt, dann wird es mir schon wehtun.
Vollkommen nachvollziehbar. Ja. Aber das haben wir ja mit allen. Das haben wir nicht nur mit unseren Eltern. Das haben wir mit Beziehungen. Das haben wir mit Freundschaften. Das haben wir mit,
das stimmt,
mit Jobs, mit Arbeitskollegen, mit unserem ganzen Lebensweg, dass wir immer das Schlechtere, Negative in Erinnerung haben. Oder sehr stark positive Ereignisse. Also nur so die Highlights, die emotional so
geladen sind.
Geladen sind, dass sie hängen bleiben als positive. Aber so die normalen, halbwegs Baseline-positiven Sachen, auch wenn das die meiste Zeit unseres Lebens war, die werden wir nicht erinnern. Sondern nur die Scheiße, die zwischendrin passiert ist. Deswegen muss man sich bewusst hinsetzen, ob in Freundschaften, Familie, gerade in Freundschaften und Beziehungen oder auch in seinem alltäglichen Leben, sich bewusst hinsetzen und sich mit den positiven Dingen, die passieren, im Alltag, im Leben, im, keine Ahnung, auch in Beziehungen, die positiven Dinge des Partners und so weiter, beschäftigen und aktiv ins Bewusstsein holen und aktiv dafür dankbar sein, damit man sich die einprägt, weil das Gehirn das einfach ausblendet.
Ja, weil es nicht, weil es braucht es nicht um fürs Überleben.
Nö, ist vollkommen irrelevant. So. Dein Gehirn ist es scheißegal, ob du happy bist oder nicht. Dein Gehirn möchte, dass du lebst und überlebst. Und damit du überlebst, ist es wichtiger, dass du dir alles, was schiefgegangen ist, merkst, damit dir das nicht nochmal passiert.
Ja, super.
Und nicht, dass du alle Highlights in deinem Kopf hast, wie schön dein Leben eigentlich war. Das hält dich nicht am Leben.
Eigentlich müsste ich jetzt anfangen, sowohl für mich als auch für sie eine Art Highlight-Tagebuch zu schreiben.
Ja.
Ey, wirklich easy. Ich glaube, ich fange damit an. Oder ich mache ihr eine E-Mail-Adresse auf ihren Namen und fange da an, irgendwie Highlight-Mails reinzuschreiben, wo ich ihr irgendwie Mails verschicke, die sie irgendwann mal bekommt und dann mit, sobald sie gut lesen kann, einfach mal, wenn sie Bock hat, jeden Tag eine Mail öffnet. Aber andererseits will ich natürlich auch nicht die negativen Sachen rausstreichen, sondern einfach mal, die werden eh bleiben, die scheiß negativen Sachen. Deswegen mache ich so einen Highlight-Account. Ja?
Sie müsste. Weil so ist es aus deiner Perspektive. Wenn du sie fragst, einmal die Woche, einmal im Monat, was war diesen Monat, was hat dir besonders gut gefallen, was war besonders schlecht und du tippst, was sie sagt, so als ob sie es schreiben würde.
Ah, ja, noch besser.
Dann ist es aus ihrer Perspektive.
Oh, easy.
Weil deine Perspektive ist nie die gleiche wie ihre.
Nein, ich küsse doch dein Herz. Das ist viel besser.
Weil meine Mutter kann mir heute erzählen, was wir damals gemacht haben oder wie ich damals auf irgendwas reagiert habe. Und ich erinnere mich dann und denke, aus meiner Perspektive war das jetzt nicht so geil. Und dann sagt sie, aber du hast gelächelt und du hast Spaß und du hast gesagt, bababababab. Und ich sage, ja, nee.
Mhm. Nee. Absolut. Das ist eine richtig geile Idee. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben, weil mein Hirn ist aktuell immer noch wie ein Sieb. Um das mit ihr durchzuführen, wirklich. Das wäre nämlich echt
oder mach mit ihr Podcast-Interviews.
Du?
Mach mit ihr einen kleinen Podcast.
Oh, easy. Oh mein Gott.
Easy. Ich habe mir überlegt, ob ich mit meiner Familie in Zukunft Podcast-Folgen mache. Einfach als würde, also nicht für die Öffentlichkeit, sondern für mich.
Ja,
weil
später.
So schmerzhaft der Gedanke auch ist, irgendwann in hoffentlich sehr weiter Ferne, sehr, sehr in 50 Jahren, werde ich eventuell meine Eltern auch nicht mehr haben. Und dadurch, dass ich nicht Millionen Videos oder Fotos oder keine Ahnung was von denen habe, weil wir einfach nicht so waren wie unsere Eltern früher, die wirklich alles mit der Kamera aufgenommen haben und von jedem Mist Fotos gemacht, obwohl wir heute viel mehr Technologie haben, um das machen zu können, haben wir im Schnitt mehr Screenshots von irgendwas auf unserem Handy als Bilder von, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Und mir bricht es das Herz.
Ja, ich heul gleich, ne? Ich habe schon Tränen in den Augen.
Wenn ich mir überlege, dass ich, ja. Ich auch, mir bricht es das Herz. Wenn ich mir überlege, dass ich in 20 Jahren nichts habe,
oh mein Gott. Ich habe hier im Erstschatz, ich bin einen Tag von meinen Tagen. Deswegen, kill mich ruhig.
Ich habe meine Tage.
Toll.
Ich habe meine Tage. Guck mal, jetzt heul ich auch. Vielen Dank auch. Weshalb ich überlegt habe, das tatsächlich einfach Gespräche aufzunehmen, weil mir auch aufgefallen ist, dass ich mit meinen, noch nicht mal nur mit meinen Eltern, vielleicht auch mit meinem Bruder oder Tante, Onkels, keine Ahnung was, gar nicht so tiefe Gespräche führe, wie ich sie mit dir führe. Ich weiß gar nicht so super viel über ihre Kindheit oder ich weiß ein paar Sachen, aber ich weiß auch ganz viele Sachen nicht, weil ich mich mit meinen Eltern nie so unterhalten habe wie mit Freunden. Weil die sind halt schon immer da. Da hast du das Gefühl, du musst sie nicht wirklich kennenlernen. Und ich habe das Gefühl, ich würde das gerne nachholen irgendwie.
Ja, du, Isi, absolut. Es gibt ja dieses, es gibt im Hugendubel und auch online bestimmt diese Bücher von, die heißen Mama, erzähl mir mehr, Papa, erzähl mir mehr. Mhm. Und das sind ganz, ganz tiefe Fragen zu deren Kindheit und deren Leben. Und eigentlich musste man das nehmen und das wirklich mit denen live machen in der Hinsicht. Ja. Ich muss sagen, dass dass meine Schwester, Credits an meine Schwester, die hat ganz viel Deep Talk angestoßen bei unseren Eltern. Und dadurch wissen wir alle ein bisschen mehr über ihre Kindheit oder über ihre Gefühlswelt tatsächlich damals, als wir es bis vor ein paar Jahren noch wussten. Oh, Easy Mausi. Easy. Leute, Easy weint so selten. Jetzt gerade laufen voll die Tränen. Nee,
es ist immer noch die gleiche Träne. Ich krieg sie nur nicht weg. Und ich habe Mascara drauf. Deswegen habe ich gedacht, jetzt habe ich es.
Okay.
Mit Wimperntusche weinen ist auch echt sehr undankbar. Also das brennt absolut, dann doppelt. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich war nicht darauf vorbereitet.
Aber ich würde es tatsächlich auch gerne machen. Das ist eine richtig gute Idee, mal so einen Podcast zu machen. Und genauso wie mit der Kleinen einen Podcast zu machen. Zumal ich wirklich glaube, dass ein Podcast mit ihr interessant ist. Also mal abgesehen davon. Die hat ganz interessante Gedankengänge für ihr Alter und ist auch ein absoluter Quatschkopf auf der anderen Seite. Aber das mal aufzunehmen für sie, oder für mich auch, für mich, wird, jetzt werde ich voll sentimental. Auch nächste Geschichte, ne? Wenn die mal auszieht und in die weite Welt hinaus will, alter Falter, jetzt verstehe ich meine Eltern. Ich werde natürlich nicht im Weg stehen, aber ich glaube, dieses Empty-Nest-Syndrom wird bei mir real thing sein. Ich spüre es jetzt schon.
Ich glaube auch. Ich glaube, ich würde es mir so vorstellen, und das ohne Kinder zu haben, ich glaube, man hat Liebeskummer. Ich glaube, das gibt Liebeskummer.
Ja, easy. Ja. Also ich habe mal mit einer anderen, weitaus mehr bekannten Coachin gesprochen, also sehr, sehr bekannte Coachin, die ihren Sohn quasi auch entlassen musste, die war devastated. Wir hatten damals auch gezoomt, um zu gucken, wie es uns geht und so bla bla bla. Ich damals frisch nach der Trennung, sie mit ihrem Empty-Nest-Syndrom. Sie ist auch älter als ich. Und sie hat gesagt, das fühlt sich so krass an. Und sie hat auch gesagt, der ist ja mit 19 musste der irgendwie wegziehen, weil er fürs Studium, der ist jetzt hier aus Berlin, hier in die Nähe Frankfurts gezogen. Und sie hat jeden Tag, egal wie alt er ist, ist die morgens früh aufgestanden und hat ihm sein Frühstück gemacht. Weil ich wusste, es wird der Tag kommen, wo ich das nicht mehr machen kann. Und dann kann ich immer noch ausschlafen. Ich genieße es, ich habe es wirklich bis jeden Tag genossen, früh aufzustehen, sein Frühstück vorzubereiten, seine Brote zu machen, auch mit 18. Ist mir scheißegal. Ich habe ein Kind, hat sie gesagt, der wird jetzt in die weite Welt hinausziehen. Ich werde ihn vermissen. Und ich werde es vermissen, was das alles mit sich bringt. Und deswegen auch bei mir zum Beispiel, gell, meine Kleine schläft ja bei mir oder bei uns auch. Auch bei ihrem Papa und als wir zusammen gewohnt haben, auch bei uns. Und die braucht das. Also es ist so, als ob sie tagsüber in die weite Welt hinausrennt und nachts, als ob die sich wie an so ein Ladegerät ansteckt und voll auflädt. So, die ist auch richtig so, das Gefühl, wie die zurück in meinem Unterleib kriechen nachts. Ne, so. Und dabei schlafe ich nicht so gerne einkuschelt. Ich hasse es. Eigentlich brauche ich Abstand im Bett. So, ich kuschle mit dir und danach bitte halt Abstand, damit ich gut schlafen kann. Aber mit dem eigenen Kind geht's nicht. Und dann gibt's auch die Boomers, die mir dann sagen: Oh nee, das Kind gehört ins eigene Bett. Ja, ich weiß, aber laut Studien ist es so, dass bis zum Alter von 12 Jahren hast du 70% deiner Zeit mit deinem Kind schon verbracht. 70%. Weil danach Peergroup, Freunde, Schule, Hobbys, blabliblub. Wenn die das gerade braucht, es wird eh der Tag kommen, wo sie das so wack finden wird, bei mir im Bett zu schlafen. Die wird das so uncool finden und überhaupt keinen Bock mehr drauf haben.
Hast du gerade wack gesagt?
Ja, ja. Sie wird es richtig komisch finden und wack, dass sie bei mir im Bett schläft.
Ist wack jetzt das neue Cringe? Oder ist.
Nein, ja, anscheinend. Es ist wack ist das neue Cringe. Ja.
Okay. Boah, ich fühle mich. Also, ich will mich nicht so anhören, gell? Aber ich habe das Gefühl, ich altere momentan schneller. Weil diese ganzen. Ich krieg das gar nicht mit.
Aber ich durch Klienten, ich habe ja auch junge Klienten teilweise, Schatz, das ist super wichtig. Weißt du, wie witzig es ist, wenn ich mit meinen Gen Z-Klienten bin? Ich kann nicht mehr, Easy, wirklich. Ich liebe euch, okay? All meine Gen Zs, die mir folgen, ich liebe euch, aber ich komme mir unnormal vor wie die Oma des Jahrhunderts und hier und da bleibt auch ein Wort hängen. Genau. Auf jeden Fall wird die es irgendwann uncool finden. Die wird es uncool finden. Und solange sie es braucht, und ich bin damit d'accord, ihr Vater liebt es auch über alles mit ihr irgendwie zu kuscheln, fertig, bis der Tag kommt. So, mir auch egal, was die anderen raten, mir scheißegal. So. Und ja, manchmal würde ich am liebsten komplett alleine in meinem Bett schlafen, auch mal. Aber na gut, jetzt habe ich ja durch die Trennung habe ich die Situation so oder so.
Ja.
Das heißt, es gibt Tage, da schlafe ich hier alleine und es gibt Tage, da schläft sie halt mit mir. Und ich genieße es auch. Weil die ist auch momentan all over the place, hier, Hobbys da. Mir egal, nachts. Sie dockt sich an, ich dock mich genauso an. Ich denke mir so, ja Mann, du bist noch klein.
Ich finde das wichtig. Dinge, die, von denen man denkt, dass sie irgendwie ein bisschen nervig sind, zu schätzen, zu wissen, weil man weiß, dass sie nicht für immer sind. Und ich meine jetzt keine super destruktiven, verletzenden Scheißverhalten. Das ist nicht, wovon ich rede. Sondern sowas wie deine Coachfreundin, die morgens aufsteht. Die hat auch nicht jeden Tag Bock, sein Frühstück zu machen. Aber sie hat gelernt, das zu genießen, weil sie weiß, dass sie es irgendwann vermissen wird. Und sowas hat man, glaube ich, mit jedem Menschen. Zum Beispiel tendiert meine Mutter dazu, wenn du sie fragst, was es zu essen gibt oder was sie plant oder was sie und ihr Mann essen oder so, dann antwortet sie nicht einfach mit dem Gericht, sondern sie erzählt dir das gesamte Rezept und wie es gemacht wird.
Oh, jedes Mal. Süß.
Ohne, dass du gefragt hast. Auch wenn es Sachen sind, von denen sie weiß, dass ich sie niemals essen würde, weil es mir nicht schmeckt, weil ganz viele Sachen drin sind, die ich nicht mag, weil Fleisch, weil, keine Ahnung. Vollkommen egal. Ich frage sie, was sie und ihr Mann heute Abend essen oder was sie kocht. Und die Antwort ist nicht, Steak mit so und so Auflauf und Kartoffelgratin oder sonst irgendwas, sondern pass auf, du machst so und so und so. Und dann machst du 250 Gramm davon und dann machst du das so und dann musst du ja Ofen und dann dies und das. Es dauert 10 Minuten, bis sie fertig ist mit Erklären. Es gab eine Zeit, in der ich gedacht habe, Digga, sag mir doch einfach nur, was es gibt. Ich habe dich nicht gefragt, wie du es machst. Ich habe dich nicht gefragt, wie viel Gramm. Ich wollte doch nur wissen, was genau du isst. Weil ich genervt war. Weil ich habe keine Zeit, es dauert mir alles zu lang. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht groß genug. Vielleicht wollte ich eigentlich noch was anderes machen und ich habe gerade keine Zeit dafür. Und irgendwann habe ich das in meinem Kopf umgedreht und habe gesagt, was ist, wenn ich in 40 Jahren da sitze? Das wird eine der Erinnerungen sein, die ich irgendwann habe, die ich jedem erzähle, wie meine Mutter immer von dem Essen erzählt hat. Und weißt du, was ich meine? Das wird eine von den Sachen, die ich irgendwann eine von den Sachen, die ich irgendwann in 40 Jahren vermissen werde. Also warum alles in der Welt lasse ich die Frau nicht einfach ihr Rezept erzählen? So.
Ja, die hat ja Freude
mittlerweile daran. Mittlerweile ist das so ein Running Gag, weil ich ihr irgendwann gesagt habe, dir ist schon klar, dass ich dich gar nicht nach dem Rezept gefragt habe. Und sie hat gesagt, nee, ich erzähle nicht immer das Rezept, obwohl ich. Und ich so, doch, jetzt musste sie selber anfangen zu lachen irgendwann, weil sie jetzt jedes Mal selbst auffällt. Aber immer, wenn sie mir einfach nur mit dem Gericht antwortet, sage ich, ja, und wie wird's gemacht? Wo ist jetzt die Rest der Geschichte? Also einfach, weil ich gelernt habe, das in meinem Kopf umzudrehen. Und es gibt ganz viele andere Dinge auch, die mich an anderen Menschen nerven, wo ich mir aber denke, weißt du, das ist durchaus was, was die Person ausmacht. Ich kann jetzt super genervt davon sein oder ich kann lernen, das einfach zu genießen.
Ich glaube, das sind diese Kleinigkeiten, die das besonders machen später. Ich glaube, wenn du dich zurückerinnerst später, dann sind es die kleinen weirden Sachen, diese Eigenheiten, die Menschen hatten oder kleine Aufmerksamkeiten, kleine Zettel oder so Liebesbotschaften, ne? Keine Ahnung. Deine Mama ist ja auch total fürsorglich. Total. Ja. So weißt du, in ihrer Art und Weise und so. Ich glaube, das sind solche Kleinigkeiten, an die man sich erinnert. Oder keine Ahnung, wie mein Vater, der ganz lange, mir zwar keine lange, jetzt geht's, jetzt hat er es gelernt, keine Umarmung geben konnte, aber wenn es mir schlecht geht, einfach mit so einem riesen Obsteinkauf aufgetaucht ist. Schatz. Der hat einfach den Laden leer gekauft. Der hat mir Bio-Obst und Datteln geholt und die besten Nüsse. Und das war die Art und Weise, wie er mir quasi Trost geben wollte. So, ne? Quasi, wie er mich versorgt hat. Mit diesem. Meine Geschwister und ich lachen uns kaputt. Wirst du süß finden?
Macht mein Vater, vielleicht ist es so ein Generationsding, das macht mein Vater genauso. Mein Vater hat es ja auch nicht so mit Liebe ausdrücken oder um Himmels Willen verbal. Aber der ruft mich an und sagt, also ich will nicht sagen, er erfindet Gründe, um vorbeizukommen. Aber sowas wie, er hat neuen Parmesankäse aus Italien bekommen. Und den muss er mir jetzt vorbeibringen. Ist immer was zu essen. Der hat mir auch jahrelang, obwohl ich kein Fleisch mehr gegessen habe, ständig noch super teuren Mortadella vorbeigebracht, den ich nicht gegessen habe. Und Käse und Wein und Olivenöl, wo die Flasche 60 Euro kostet. Alles immer aus Italien eingeschifft, weil irgendein Freund von ihm aus Italien
zurückkam. Ja, ich kenne das.
Und so weiter und so weiter und so weiter. Same.
Ja, und das ist halt, ne, irgendwann dachte ich, bis ich angefangen habe, das zu verstehen, diese Liebessprache, ne, sein Ausdruck, sein Kanal. Aber ich muss dazu sagen, ich muss wie ein Lanze brechen. Wir Kinder waren ja auch eine große Herausforderung für ihn. Und der tatsächlich gehört er zu den Menschen, die sich irgendwie noch ab 60 noch entwickelt haben. Mit Eckhart Tolle gelesen und jenes und da und Gespräche übers Ego geführt. Also mein Vater ist heute 66, ist der ultimative Beweis dafür, dass es nie zu spät ist, wenn man möchte. Wirklich, dafür bin ich unendlich dankbar. Deswegen, jetzt macht das zwar immer noch, ne? Der presst dann seine selbst, ne? So Ingwer-Shots bringt er uns dann vorbei und solche Sachen. Ist immer noch seine Hauptliebessprache, aber jetzt kann er uns auch ein bisschen besser, ein bisschen mehr zeigen. So, ne? Aber das sind, glaube ich, immer die Kleinigkeiten, an die man sich dann vielleicht zurückerinnert. Und an der Stelle möchte ich ganz kurz, ich arbeite mit vielen Leuten zusammen und jeder, der seinen Mama und sein Papa früh verloren haben, ich drücke euch ganz, 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 ganz dolle. Ganz dolle an der Stelle. Ja. Okay, weiter easy.
Es sind auch Sachen an meinem Vater, die mich früher super genervt haben, wie zum Beispiel, mein Vater ist das Gegenteil von meiner Mutter, wenn es um Technik geht. Der Mann kann noch nicht mal eine E-Mail selbst verschicken. Ich weiß nicht, wie er in der Position arbeiten konnte, in der er jahrelang bis zu seiner Rente gearbeitet hat, ohne zu wissen, wie man E-Mails verschickt. Aber irgendwie hat es funktioniert. Jedes Mal, wenn der eine E-Mail verschicken will, okay, das ist jetzt übertrieben, jedes Mal, aber jetzt sagen wir mal jedes dritte Mal, wenn er eine E-Mail verschicken will, klingelt mein Telefon. Jedes Mal, wenn er sich einen neuen Rechner kauft und der eingerichtet werden muss, klingelt mein Telefon. Jedes Mal, wenn er Musik hören will, ich habe ihm ich habe ja Apple Music und habe ihm eine Familienfreigabe eingerichtet, damit er Songs hören kann. Der konnte sich keine Playlists zusammenstellen, also habe ich ihm Playlists zusammengestellt mit seinen ganzen Songs und so weiter und so fort. Jedes Mal, wenn mit der Playlist was nicht stimmt, jedes Mal, wenn er einen neuen Song dazu führen will, also der spielt Doppelkopf mit seinen Jungs seit 40 Jahren oder so, und wenn die machen dafür
was
so.
Was ist das?
Ein Kartenspiel.
Okay.
Wenn die so, die machen so Excel-Tabellen, wer wann gewonnen hat und so weiter.
Wie süß.
Und er kann aber auch die Excel-Tabellen nicht machen. Also kommt er dann mit seinem Laptop zu mir oder muss ich ihm Excel-Tabellen auf seinem Windows-Rechner, aber ich kann mit Windows, naja, egal. Also auf jeden Fall, diese ganzen Dinge, die auch früher dazu geführt haben, dass ich gedacht habe, nee. Habe ich gerade keine Zeit, habe ich keine Lust. Außerdem ist das jetzt echt nicht so viel Aufwand. Guck dir ein YouTube-Tutorial an oder so. Sind heute alles Dinge, bei denen ich kurz denke, und dann denke, aber das sind auch die Dinge, über die du dich später irgendwann kaputtlachen wirst, die absolute Running Gag sind und die du vermissen wirst. Mittlerweile mache ich das also alles sehr gerne. Nicht, dass ich zwischenzeitlich nicht genervt bin, wenn er irgendwas das 800. Mal nicht verstanden hat. Aber es ist halt trotzdem irgendwie niedlich. Weißt du? Ich glaube, man weiß solche Dinge nicht zu schätzen, wenn man sich das nicht bewusst macht. Also wirklich bewusst macht und daran arbeitet. Nicht mehr so genervt zu sein. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Absolut. Ja.
Jetzt sind wir ganz schön sentimental unterwegs. Eigentlich wollte ich, also erstmal hast du mir früher noch ein Reel geschickt, über das wir noch sprechen müssen.
Hat eine Klientin geschickt.
Aber vorher wollte ich dich kurz fragen, weil damit haben wir letzte Woche aufgehört. Ich wollte wissen, wie die Weiterbildung war. Du warst vorletzte Woche auf einer Weiterbildung zum Thema
Breathwork und EMDR.
Ja, wie war's? Das wollte ich wissen. Wie war's? Und du machst ja auch immer viel Selbsterfahrungsgedöns, also musst du ja bei der Weiterbildung. Wie war's für dich? Wie hat es sich angefühlt? Was hast du mitgenommen?
Also, das war ja in irgendwo in der Nähe von Bremen, eine Stunde von Bremen entfernt. Und wir waren eine relativ kleine Gruppe von circa 9 Personen. Und ich liebe ja diese Weiterbildungen, weil du da auf Menschen triffst. Wie bei mir in den Aufstellungstagen, mit denen du sehr wahrscheinlich im wahren Leben sehr wenig Kontakt haben würdest. Oder wo es gar nicht dazu kommt, irgendwie in die Tiefe zu kommen. Das heißt, wir haben eine sehr schöne, bunt gemischte Gruppe gehabt von einem evangelischen Pfarrer, ne, mit irgendwie jemand mit einem Reiterhof, die Tierkommunikatorin ist. Ne? Super spannend. Und also sie kann, wie wenn Menschen in Stellvertreterrollen reingehen, ne, kann die auf diese Art und Weise mit Tiere kommunizieren und dann dem Herrchen und dem Frauchen mitteilen, was da abgeht. Und das ist keine Hokuspokus-Frau. Die Frau hatte, ich glaube, einen Doktortitel in irgendwas anderem und hat aber irgendwann gemerkt, dass die dazu einen ganz guten Zugang hat.
Es ist so abgefahren. Easy.
Nein, es war absolut seriös. Ich weiß, aber ich saß mit ihr lange. Das ist eine absolut seriöse Frau. Wirklich. So, ne?
Du hast mein Blick viel interpretiert. Ach, ich habe nicht gelacht, weil ich gedacht habe, was erzählt die da für eine Scheiße? Ich habe gelacht, weil ich es so krass finde, was es für absurde Dinge gibt, die man manchmal nicht verstehen kann. Und ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich bewerte das auch gar nicht danach. Ich finde es nur einfach krass und auch wie die Welten wieder so voll crashen. Von sie ist Doktor in Gott weiß was.
Und ja, wissenschaftlich unterwegs, ne?
Wissenschaftlich unterwegs und geht dann aber in Tierkommunikation, wo andere Menschen denken, hä, was? Also weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich gerade so gedacht, weil ich das so, ich finde das so geil, wenn das alles so miteinander irgendwie...
Ja, sie hat doch erzählt, dass sie voll lange sich nicht getraut hat, damit rauszugehen, aus Angst vor der Verurteilung, ne, der Menschen, gerade sie als sehr rationaler Mensch, der sie war. Und aber es war spannend, ich habe sie dann gefragt und dann ist es manchmal so, dass wenn Tiere Probleme machen in der Familie, dass sie kommt und dann kommuniziert. Und das Krasse ist, auch Tiere sind oft Symptomträger des Familiensystems. Auch Tiere bringen zum Ausdruck, die jemand, weil dann fragt sie Sachen, die sie vom Tier mitbekommt, die sie gar nicht wissen kann. Wo dann das Herrchen und die Frauchen da vorne stehen und sagt, what? Das hat es gesagt? Und die bekommen genauso Konflikte mit, wie Kinder auch. Das beeinflusst sie genauso. Also sie sind auch Symptomträger des Familiensystems. Das ist einfach... Das war super spannend, ne? Genau, dann habe ich da jemanden kennengelernt, die jetzt weit über 50 ist, auch eine Coachin ist und so und irgendwie auch flüchten musste vor dem Krieg, ne? Und dann auch ihre Erfahrungen, ihr Leben beeinflusst haben. Super, super, super spannende Menschen. Und genau, wir haben diese Ausbildung ist so aufgebaut, dass du einen sehr, sehr hohen Selbsterfahrungsanteil hast. Das heißt, es gibt immer Theorie, es gibt ein Skript, es gibt Theorie, die gehen wir durch und dann geht es aber ab in die Übung und zwar sehr schnell. Und ich muss sagen, wir haben noch ganz viel, der Typ ist auch Arzt. Also der ist nicht nur Coach und Psychologe und Therapeut und der ist ja, keine Ahnung, was alles ist. Der ist auch Arzt, Mediziner quasi, ne? Und das heißt, er hat natürlich sehr viel auch Medizinisches erklärt mit uns, also ne, quasi, wir haben die Lunge auch abgehört bei den verschiedenen Atemübungen.
Ich wollte gerade fragen, weil ich wusste, dass du mit Stethoskop da angereist bist. Ich wollte nämlich noch fragen, wo, also gerade mein Interesse liegt ja auch dann an dem Medizinischen. Und ich dachte, wenn sie schon mit Stethoskop dahin fährt, dann wird das einen Grund haben. Deswegen wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wofür kam dieses Stethoskop wo kam es zum Einsatz?
Wir haben die Lunge abgehört beim Atmen und er hat uns auch gezeigt, quasi, wie sich Lungen anhören, die nicht gesund sind. Also er hat dann mehrere Aufnahmen abgespielt, ne, worauf wir halt, wenn wir schon dabei sind, wie sich eine Lunge anhört, die nicht gesund ist in der Hinsicht, aber auch quasi, wie sich eine Lunge anhören muss. Haben wir hinten am Rücken quasi alles abgehört bei den verschiedenen Atemübungen.
In Bezug auch auf die Atemübungen dann, damit man auch weiß, mit wem man welche Atemübungen macht, damit das medizinisch safe ist?
Genau, auch unter anderem. Aber auch, weil, ne, auch wie Asthma sich anhört zum Beispiel. Das ist ja super spannend, easy. Da haben wir auch natürlich so ein Sauerstoffmessgerät gehabt. Mhm. Und wir haben quasi den Sauerstoffgehalt überprüft. Bei zum Beispiel, es gibt ja viele Atemübungen, wo du zwischendurch lange Luft anhältst. Und zwar richtig lange. was die Lunge trainiert, was deine, es gibt im Hirn ein Zentrum, das resettet wird. Dieses Zentrum ist damit verbunden mit deinem Atmungsmuster, zum Beispiel, wenn du zu flach atmest die ganze Zeit. Um dieses Zentrum neu zu resetten und ein anderes Atemmuster zu etablieren, muss man Übungen machen, indem man unter anderem lange die Luft anhält, weil das resettet es. Und je öfter du es trainierst, desto mehr Kapazität hast du, desto mehr kannst du dieses neue Atemmuster etablieren. Zum Beispiel, du atmest zu flach und du möchtest zum Beispiel tiefer in das Zwerchfell einatmen, weißt du? Und wir haben mal zum Beispiel bei den verschiedenen Übungen auch unseren Sauerstoffgehalt gemessen währenddessen, um zu gucken, wie effektiv welche Übung ist in der Hinsicht. Und ne, genauso wie er sagt, diese ganzen schnellen Atemübungen, die funktionieren ja nur, weil kurzweilig die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn quasi verringert wird. Wenn du dann normal atmest, dann wird das Gehirn ja schnell wieder versorgt, weil es ein Mangel ist. Und dann kommt dieses krass wache Gefühl, was alle haben. Nett gemeint, ist nicht Hokuspokus, es ist Medizin. So, ne? Und der ist ja auch jemand, der ist ja offen für alle Richtungen. Also der ist total spannend. Der ist ein sehr spannender Charakter, weil der ist höchst wissenschaftlich, höchst medizinisch, aber auch offen für alles andere und hat auch selbst alles andere getestet. Er verknüpft es halt nur oft, ne? In der Hinsicht. Genauso wie wir super viel gelernt haben über die Nasenatmung und über Mundatmung und Nasenatmung, warum durch die Nase atmen so wichtig ist, ne? Weil durch den Mund zu atmen, da ist die Luft nicht gefiltert. Und wir haben ja diese Nasenmuscheln hier oben, wo die Luft so durchgewirbelt wird quasi, jeder Atemzug, wo das nochmal geklärt wird in der Hinsicht. Es ist extrem, extrem, extrem spannend. Also es war wirklich spannend, aber ich würde es Atemtechnik als eine Art Basic, also als eine Art Grundlagenausbildung definieren. Was es war in dieser einen Woche. Er ist halt der Typ, der, wie gesagt, hat selber mehrfacher Doktor.
Also es war jetzt kein, das, was man auf Instagram immer sieht, wir machen jetzt irgendwie drei Atemübungen und die lösen damit irgendein Trauma, sondern es ist möglich
halt, wir haben schon die Atemtechniken und Übungen mit Themen verknüpft. Das heißt, ne, gerade auch wenn du im Coaching bist und natürlich, ne, eine der klassischen Fragen ist auch, wo fühlst du das im Körper? Du fragst ja das Thema ab. So, du kannst wie mit Hypnose, also wie diese mit Hypnose oder mit diesen ganzen Reisen, die du machst, wo du Themen auch auflösen kannst, kannst du auch mit Atemübung auf eine ähnliche Art und Weise sehr schnell dich um die Veränderung des Gefühls kümmern. Das ist ein Tool, um auf Ebene der Emotion was zu verändern. Nicht kognitiv. So, das war sehr spannend. Wir haben Gruppen geleitet, wir wurden angeleitet. Wir haben, ich habe auch all meine Themen damit verknüpft, ne? um das quasi zu gucken, um die Wirkung zu gucken. Das mache ich ja immer. Ich biete ja nichts an, wo ich nicht selber Klientin war. Nichts. Nicht eine Sache. Deswegen, Leute, ich weiß ganz genau, wie ihr euch fühlt, okay? Keine Sorge. Nichts. Und dann haben wir natürlich auch Ressourcen-EMDR gemacht. Also das heißt,
für alle, die absolut keine Ahnung haben, was EMDR ist, einmal kurz erklären, was das eigentlich.
Ja, ich habe nicht die fachgerechte Erklärung, habe ich gerade nicht parat, aber es ist auch eine Technik, mit der du Glaubenssätze unter anderem, also feste Überzeugungen und dazu passende Bilder quasi verblassen lässt und neues Bild und eine neue Ressource und einen neuen Satz verankerst.
Aber über die Augenbewegung.
Genau, über die Augenbewegung, genau. Es wird quasi, es gibt ein langes Vorgespräch, ne, da gibt's auch, da machst du mit denen auch eine Art, du etablierst vorher in einem Gespräch das Thema, du suchst dazu ein Bild und einen Glaubenssatz aus und ein Gefühl. Und dann, was du auch machst, ist einen inneren, sicheren Ort mit denen kreieren. Du kannst quasi in einer Art kurzen Hypnose mit dir einen inneren Ort etablieren, der geil ist, Jungs. Ich arbeite auch sehr gerne damit, auch bei mir mittlerweile, indem ich, wenn es mir zu viel wird, in den ich reingehe und den mir sofort, so quasi mich sofort beruhigt in der Hinsicht. Und dann, wenn ihr die ganze Vorarbeit gemacht habt, dann geht es über eine Augenbewegung, in der die Augen sehr schnell nach links und rechts bewegt werden. Und das leitest du als Leiter so an, indem du die zwei Finger hochhältst und schnell, wie als ob du was wegradieren willst, vor den Augen des Klienten, der Klientin quasi hin und her wischst. Mit Pausen und indem du immer wieder Stopp machst und guckst halt, was ist jetzt noch da, was ist jetzt easy, das ist so effektiv. wirklich easy. Das ist einer, ich muss sagen, einer der Sachen, die sehr, sehr, sehr effektiv sind und die ich sofort ins Einzelcoaching aufnehmen werde.
Also soweit ich weiß, ist das klassisches EMDR, kommt ja aus der Traumatherapie.
Genau.
Kommt ich glaube sogar, dass es die einzige in Deutschland zugelassene, also richtige Traumatherapie ist, die Psychotherapeuten machen und was von der Kasse bezahlt wird.
Mhm.
Soweit ich informiert bin.
Genau.
Und da ist es ja auch ganz häufig mit Licht. Also da hast du so einen Lichtbalken-Ding vor dir, so wie bei Kit, früher bei, wie hieß es? Knight Rider, David Hasselhoff.
Ja.
Ja, der hatte doch dieses sprechende Auto. Und das hat vorne so einen Laser gehabt, das so hin und her. Ich bin alt. Jetzt fühle ich mich schon wieder alt. Okay.
Embrace it. Wir sind alt.
Ja. Also auf jeden Fall folgt man dann mit den Augen dem Laser. Das ist, was du mit deinen Fingern sozusagen machst, dass die Augen. Und ich glaube, das, was man nachahmt, sind die Augenbewegungen, die man nachts hat in einer bestimmten Schlafphase, weil da das Gehirn besonders offen ist, um Dinge zu verarbeiten und neue Dinge zu implementieren. Ich glaube, dass es deswegen so gut funktioniert. Was bedeutet, es ist ja was sehr Wissenschaftliches, weil, wie gesagt, aus der Traumatherapie. Nur, dass es fürs Coaching nicht benutzt wird, um irgendwelche Traumata aufzuarbeiten, weil kein Coaching, das wäre dann wieder Therapie, sondern dass, es so, dass er das sozusagen ins Coaching übersetzt hat mit, da kann man auch Glaubenssätze mit bearbeiten und tolle neue Dinge sozusagen verstärken. Deswegen hast du ja auch gesagt, er arbeitet da viel mit Ressourcen.
Genau, also es ist Ressourcen-EMDR, es geht darum, wie gesagt, wir arbeiten an Glaubenssätzen zum Beispiel, also Gefühle mit Glaubenssätzen gekoppelt und dann natürlich auch nochmal, du kannst nämlich EMDR nutzen, um etwas verblassen zu lassen oder um etwas zu verstärken, nur die Handbewegung wird anders. Wenn du quasi, bei der einen ist sie relativ schnell, bei der anderen ist sie sehr langsam. Sehr langsam, ne, in der Hinsicht. Und wir arbeiten nicht mit Trauma. Hat er auch ganz klar gesagt. So, wir haben darüber, wir haben es differenziert und darüber gesprochen. Und ich muss aber auch sagen, natürlich kannst du nicht verhindern, dass du mal drauf stößt. Ist ja klar. Das kann passieren, dass du mal im Zuge des Coachings und dann musst du einmal durchbegleiten. Und dann im Notfall weiterleiten.
Ja.
An jemanden, der Traumatherapie macht in der Hinsicht und das weiter übernehmen kann. Das mache ich ja nicht gerade selten. Also ich habe relativ oft Klienten, die ich sage, ey du, an der Stelle, bitte. Ab in die Therapie. Du kannst gerne weiterhin parallel zu mir kommen, weil viele wollen ja nicht gehen dann und denken, ich schicke sie weg. Ich schicke dich nicht weg. Du kannst weiterhin herkommen, aber ab diesem Moment fühle ich mich nicht mehr gut dabei, dich in dem Thema zu begleiten ohne therapeutische Hilfe. Da bin ich auch sehr egolos in der Hinsicht. Da habe ich letztens auch eine Klientin wieder weggeschickt, die gemeint hat, ja, aber ich fühle mich zu dir verurteilt. Du darfst herkommen, aber ich arbeite nicht mit dir an dem Thema, ohne dass du parallel in Therapie bist. Tut mir leid, das ist fahrlässig, das kann ich nicht machen.
Ja.
Ja, so ist es halt. Und dann sind manche Klienten, die sagen, ich nochmal, das ist keine Ausrede, um dich wegzuschicken. Ich sag ja, du kannst kommen, aber bitte, such erst einen Therapeuten, sprich mit dem ab, dass du parallel noch hier weiter dran arbeiten darfst. Und dann ist es für mich in Ordnung.
Ja, oder auch begleitend zur Therapie kannst du ja trotzdem auch andere Sachen mit deinen Klienten machen.
Du, easy, ich mach's ja ganz oft. Ich habe super viele Leute, die parallel da sind.
Ressourcenthemen und, ne, also man kann ja parallel zur Therapie trotzdem weiterarbeiten, unterstützen zur Therapie, begleiten zur Therapie. Aber man kann halt, also als Nicht-Psychotherapeut kannst du halt keine Psychotherapie machen. Das müssen halt auch Klienten und Klientinnen.
Nee, also wie gesagt, ich habe letztens jemanden gehabt, die Person hatte wirklich mehrfache Störungen. Also da war nichts von gesunder Mensch mit Ressourcenaktivierung. Habe ich auch gesagt. Ich meine, es tut mir leid. Ich habe gemeint, ich kann, bitte, nochmal. Du kannst weiterhin zu mir kommen, wenn du parallel in Therapie gehst. Danach darfst du gerne kommen, in der Rücksprache. Alleine nicht. Tut mir leid. Das kann ich nicht verantworten. Das wäre auch für dich nicht gut. So, ne?
Ist für alle Beteiligten nicht gut.
Nee, für alle Beteiligten nicht gut. Und ich will ja nichts machen, ich will ja meinen Klienten helfen und dir nicht irgendwie dann irgendwas Fahrlässiges machen. Ne? Mal abgesehen davon, wie gesagt, es gibt auch super viele Klienten, die arbeiten erstmal irgendwie, haben 7 Jahre Therapie gehabt und kommen dann irgendwie arbeiten dann weiter an dem Thema in einem Coaching und schaffen dann dieses letzte bisschen, was ihnen gefehlt hat, uns aufzulösen. Durch eine Aufstellung oder nochmal durch eine andere Perspektive, durch eine andere Methode. Das ist für mich vollkommen okay. Aber wenn sowas Akutes da ist, nope, I can't. Geht nicht. Ist fahrlässig.
Aber das ist auch eines der Dinge, die ich an dir und deiner Arbeit so toll finde, weil ich ja immer die Erste bin, die Coaches kritisiert, die ihre Grenzen nicht kennen oder nicht wahren. Und ich es immer ganz großartig finde, wie du die warst. Weißt du? Dass du da...
Danke.
Dass du einfach weißt, ab welchem Zeitpunkt es pathologisch ist, ab welchem Zeitpunkt es in Therapie gehört oder in medizinische Betreuung oder Therapeut, wie auch immer, und nicht weitermachst, weil dein Ego nicht involviert ist. Weißt du, weil du nicht denkst, ich krieg das auch hin. Weißt du, es ist gerade in einer Welt, in der man Coach werden kann, ohne wirklich fundiert und gut ausgebildet zu sein. Es gibt ja genug Sachen, bei denen kannst du ein Wochenendseminar machen und danach bist du Coach für weiß der Geier was. Und vielen Leuten reicht einfach der Titel und die denken, sie kriegen das schon irgendwie hin und kennen ihre Grenzen nicht oder gehen bewusst über ihre Grenzen hinaus, weil vielleicht auch die Klientin oder der Klient gesagt hat, ich war aber schon bei 3 Psychotherapeuten und habe schon jahrelang Therapie und das hilft mir alles nicht und ich fühle mich bei dir wohler und dann knicken die doch ein und denken, weißt du, was ich meine? Ich habe schon so viele Horrorgeschichten gehört. Und dann weiß ich einfach sehr zu schätzen, wenn, oder finde es sehr, sehr wichtig und großartig, dass insbesondere Menschen wie du, die tolle Arbeit leisten und Menschen wirklich weiterhelfen, trotz allem Wissen oder vielleicht auch gerade wegen dem Wissen sagen, bis hierhin und nicht weiter, ich begleite dich gerne weiter, ich weiß, du würdest das lieber mit mir machen, aber es ist nicht mein Kompetenzbereich. Und ich finde, dazu gehört auch nicht nur das Wissen, wo die Grenzen liegen, sondern auch die Größe und das Bewusstsein dafür, sein eigenes Ego abzuschalten, da die Grenze ziehen zu können.
Weißt du? Dankeschön. Vielen lieben Dank, wirklich. Ja, und es war aber auch spannend, Isi. Ich finde es wirklich erschreckend, wie gering der Selbsterfahrungsanteil von Therapeuten ist. Weißt du, dieser Ausbilder leitet Gruppen, Selbsterfahrungsgruppen für Therapeuten. Er hat uns erzählt, deswegen, der ist total bescheiden, der sagt, nein, es gibt Heilpraktiker und Coaches, die sind besser als Therapeuten. Von dem, was sie wissen und von dem, was sie mitbringen und von der Selbsterfahrung. Nicht, dass sie dann im Bereich arbeiten dürfen, aber ein Titel heißt gar nichts. Und der kommt selber aus dem Bereich, ne? Und der hat dann erzählt teilweise, dass er dann so Selbsterfahrungsgruppen leitet. Und er hat gesagt, die sitzen da original und sagen, ey, ich bin Therapeut, ich habe kein Thema. Er sagt, ich sitze dann da und gucke die an. Und sagt, weißt du was?
Warte kurz.
Nimm doch im Zweifelsfall, ja, ich weiß, Isi, ich weiß. Ich bitte, sag nichts. Er hat gesagt, weißt du was? Nimm doch bitte im Zweifelsfall.
Warte.
Ich weiß, doch. Deswegen, der hat so einen egolosen Blick auf alles, weil er hat ja auch eine psychosomatische Klinik geleitet und so weiter und so fort. Ne? Er hat doch gesagt, das beste EMDR-Buch ist von einem Heilpraktiker geschrieben. Er sagt, es tut mir leid, der können sich noch alle auf den Kopf stellen. Das beste Buch ist geschrieben von einem Heilpraktiker.
Ich möchte gerne kurz auf diese Aussage zurück. Also ich meine, mir ist natürlich bewusst, ich bin in Kontakt mit der ein oder anderen Psychotherapeutin und auch dem ein oder anderen Psychotherapeuten, die natürlich auch viele Kollegen haben und viele Kollegen kennen. Und mir wurde auch schon oft gesagt, das ist im Grunde trotzdem, gerade auf Instagram und so, ein sehr kleiner Kreis von Menschen. Man kennt sich irgendwie untereinander und so weiter und so fort. Das heißt, ich weiß, dass es viele Therapeuten und Therapeutinnen gibt, die nur die Theorie haben und nur das Wissen, was sie im Studium gelernt haben und sonst einfach nicht wirklich viel mitbringen. Das weiß ich. Mhm. Aber dass es jemanden gibt, der in dem Bereich studiert hat und das sind wie viele Jahre Studium, bis du deinen Master hast? Schon mal 5 oder 6? Plus, du musst ja dann noch die Psychotherapeuten-Ausbildung hinten dran machen. Das sind ja auch nochmal 5 Jahre. In Klinik, wohlbemerkt, also mit auch Patienten und so weiter und so fort. Mhm. Dass man also nach, sagen wir mal, insgesamt 10 Jahren Ausbildung und Studium sich irgendwo hinsetzt und sagt, hey, ich bin Psychotherapeut, ich habe keine Themen, finde ich dermaßen delulu, dass ich
Danke.
Also welcher Mensch unabhängig, also nicht unabhängig, eigentlich gerade mit so einer Ausbildung, müsstest du wissen, dass jeder Themen hat und auch jeder von uns mit Themen sterben wird irgendwann. Weil ja. wir gar nicht in der Lage sind, die alle, also weißt du, was ich meine? Vielleicht habe ja. ich keine, ich kann mich hinsetzen und sagen, ich habe keine pathologische psychische Störung, die diagnostizierbar wäre. Aber ich kann auch nicht sagen, ich bin Psychotherapeut, ich habe keine Themen.
Und deswegen, er kennt sich wirklich sehr gut in dem Bereich aus und hat gesagt, es tut mir leid, aber er hat gemeint, der Selbsterfahrungsanteil ist zu gering. Und viele hat gemeint, er sagt so, viele scheitern daran, dass sie diesen Menschen vor sich als Störung sehen. Und die menschliche Verbindung, die eigentlich, die wichtig ist in so einer Therapeuten-Patienten-Beziehung, manchmal verloren geht dadurch. Weil das Wissen zu theoretisch ist und man selber nicht genug Selbsterfahrungsanteil hat, um in dieses Mitgefühl reinzurutschen und diese, dass der Patient zu dir relaten kann etwas. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Er sagt auch, er muss immer sehr viel lächeln, weil er sagt, du hast keine Themen. Weißt du was, im Zweifelfall nimm einfach deine Mutter.
Ja.
Er ist sehr sarkastisch. Er ist wirklich sehr trocken. Du würdest deinen Humor lieben. Du würdest deinen Humor lieben, Easy.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne ihn nicht, aber von dem, was du gerade erzählt hast, ist er mir schon sehr sympathisch. Sarkastische Menschen sind meine Menschen.
Trocken, sarkastisch, wirklich, das ist wirklich.
Und dann noch so der Nerd-Anteil drauf, dann ist ja bei mir, dann mache ich dir eine Liebeserklärung. Ja. Also platonisch. Mhm. Aber
ja. Wirklich, ich mag den wirklich sehr, ein ganz toller Mensch. Und ich werde jetzt auch, er hat auch einen eigenen Coaching-Verband gegründet und ich werde jetzt demnächst beitreten, diesem Verband. Tatsächlich. Ja,
hast du mal, und jetzt tatsächlich, ich meine, im Grunde haben wir ja gesagt, wir machen diesen Podcast sowieso so, als würden wir uns privat unterhalten. Und das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich privat stellen würde und eigentlich gerade gedacht habe, macht gar keinen Sinn, den Podcast zu stellen, weil da hat niemand was von.
Stellen.
Aber ich ja gucken, interessiere ich mich gerade dafür. Ich habe, nachdem du mir gesagt hast, wer das ist, ich habe ihn gegoogelt. Ich wollte gucken, wo er herkommt, was für Ausbildung der gemacht hat, also in welche Richtung er Medizin studiert hat, was er vorher gemacht hat und so. Also das heißt, ich habe mich mit seiner ganzen Biografie beschäftigt. Und ich habe eine Vermutung, die sich daraus ergibt.
Okay.
Und die Vermutung wäre, ich ganz persönlich, und ich wiederhole, ich bin keine Psychologin, ich bin auch keine Akademikerin. Ich bin nur sehr nerdy. Und nachdem ich mich die ganzen letzten Jahre sehr viel mit diesen Themen beschäftigt habe, auch mit Psychotherapie, mit Psychosomatik, und mit dem Zusammenhang von vielen Dingen, finde ich sehr viele in Deutschland anerkannte Therapieformen sehr einseitig. Also ganz unabhängig davon, ob das jetzt Verhaltenstherapie ist oder Psychoanalyse oder.
Da hat er auch was dazu gesagt.
Das wäre jetzt meine Frage. In meinem Kopf macht alles einzeln betrachtet, außer in wenigen Fällen, einfach relativ wenig bis gar keinen Sinn. Weil man, egal in welcher Form, weder das Nervensystem, also entweder bindet man nur das Verhalten ein, aber erklärt das Verhalten nicht wirklich und bindet auch nicht immer das Nervensystem mit ein oder den gesamten Körper und die Biologie. Oder man geht nur auf die Vergangenheit und analysiert irgendwie die Kindheit und versucht daraus irgendwie alles zu machen, geht dann aber nicht auf Verhalten und Nervensystem. Also ist alles immer irgendwie so einzeln betrachtet. Wobei die systemische Richtung schon ganzheitlicher ist. Insbesondere dann aber auch bei der gesamten Psychotherapie fehlt mir der Bezug zum Nervensystem und auch zum Körper, weil es auch körperlich so viele
Ursachen. Er hat es auch angesprochen. Er hat das Thema angesprochen.
Jetzt ist meine Frage, dadurch, dass ich das Gefühl habe, bei seiner Biografie und dem, wo er herkommt, er versteht also den gesamten körperlichen Teil, er versteht den gesamten psychischen Teil. Mich würde interessieren, hat er was dazu gesagt, wie er das sieht?
Er hat auf jeden Fall gesagt, dass es schon nachgewiesen ist, dass Verhaltenstherapie eine sehr, sehr geringe Erfolgsquote hat. Er sagt, mittlerweile ist schon nachgewiesen, dass Sport bei Depressionen mehr hilft als eine Verhaltenstherapie. Weil diese Art der Therapie nicht ganzheitlich ist. Easy. Also du rennst bei ihm offene Türen ein. Teilweise hat er sich echt viele Feinde gemacht, weil er es wagt, so kritisch zu sein. Verstehst du, was ich meine? Und die Dinge so anzusprechen.
Ich kenne ihn nicht, aber ich liebe ihn jetzt schon.
Hundertprozentig. Er ist von dem Mensch her genau dein Typ. Sehr nerdy, voller Wissen, Easy. Bescheiden dabei.
Ich möchte gerne, dass er mein neuer Mr. Miyagi wird.
Ja, verstehe ich.
Oder Yoda oder so.
Ja, nee, wirklich. Der ist wirklich sehr versiert. Und der arbeitet auch ganzheitlich. Er coacht ja, ne? Ich weiß nicht, ob er noch therapiert, das weiß ich nicht, aber er coacht. Und er macht das sehr ganzheitlich in der Hinsicht. Ne, ist auch sehr viel über den Körper, auch unter anderem, weil wir müssen den Körper mitnehmen in der Hinsicht.
Ich möchte sein Padawan sein.
Ja, und ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum du und ich ja auch Human Foundations machen.
Ja.
Das ist ja mit einer, dass wir einfach, ja.
Für alle, die es gar nicht mitbekommen haben, Monja und ich sitzen gerade an einem Basiskurs sozusagen, keine Ausbildung, eher eine Art, ich würde sagen, eher eine Art Weiterbildung.
Genau.
Basiskurs, um das Menschsein zu verstehen oder auch um den Mensch zu verstehen, und zwar aus ganzheitlicher Perspektive, also sowohl der körperlichen als auch der mentalen, psychischen, emotionalen, inklusive dem Nervensystem und eben all diesen Zusammenhängen, damit Menschen, die mit Menschen arbeiten müssen, eben eine ganzheitliche Perspektive bekommen auf den Mensch und die Ursachen für seine Blockaden, seine Probleme, seine Muster, sein weiß der Geier was oder auch die eigenen. Also sich selbst sozusagen besser verstehen
zu können. Oder die Kinder, den Partner, egal wie.
Ja. Und einfach besser mit Menschen arbeiten zu können. Und ich finde das, oder wir finden das eine sehr wichtige Sache. Insbesondere, wenn man coacht oder man lehrt beispielsweise, mit Kindern arbeitet, mit Menschen im Allgemeinen arbeitet. Dann ist das was man wissen sollte und was so im Detail und so ganzheitlich aus Betrachtung all dieser verschiedenen Perspektiven selten bis gar nicht gemacht wird. Und ich bin halt der Meinung, dir helfen alle Tools, die du lernst, nichts, wenn du die Grundlagen nicht verstehst. Und die Grundlagen werden immer leider nicht gelehrt.
Nein, du machst halt immer eine Sache. Entweder Coaching oder Nervensystem oder dies oder jenes. Ne? Aber es geht darum, dass man halt einfach mal in so einem komprimierten Kurs einmal 360 Grad auf den Menschen guckt und wie funktioniert der Mensch und wie verändert er sich, was beeinflusst ihn, ne? Und so weiter und so fort. Darum geht es einfach. Und das ist uns beiden total, das ist also ein richtiges eine Herzensangelegenheit, weil wir leider halt oft genug merken, dass Leute sehr einseitig auf Dinge schauen. Ne? Das ist der Wege. Und es ist halt ein Selbstlernkurs, Leute. Ja, den könnt ihr in eurem Tempo halt machen. Ne? Und da gibt es halt irgendwie auch Aufgaben und Skripte und Videos dazu. Und wie gesagt, das kann jeder halt in seinem Tempo machen.
Ja, genau. Ab irgendwann Mitte, Ende Dezember. Jahres.
Ja, genau.
Geht's los. Heißt, es gibt aktuell noch den Presale, also Presale-Preis, günstiger als wenn er dann draußen ist. Alle Informationen findet ihr auf der Webseite, die verlinken wir euch in den Shownotes.
Genau.
Ich freue mich. Also wenn ihr ein bisschen nerden wollt, kommt vorbei.
Genau.
So, real würde ich sagen, von einer Klientin machen wir dann nächste Folge.
Würde ich auch
das
sagen.
Das haut jetzt nicht mehr hin.
Überhaupt nicht.
Ja gut, dann machen wir jetzt Feierabend.
Ja.
Das war mir ein Fest.
Mir auch.
Ein inneres Plätzchen backen.
Mir war es ein inneres Plätzchen essen.
Ich backe, du isst.
Alles klar, hört sich toll
an. Apropos, erinnerst du dich an die Kekse, die du letztens bei mir gegessen hast? Ich habe neue bekommen.
Ja, und ich habe hier gestern gebacken und habe gerade einen fetten Cookie verdrückt. Und ich muss sagen, also ich muss mich wieder selbst loben. Ich habe mich selbst übertroffen. Ja. Ey, ist so.
Okay, okay.
Ich kann einfach gut backen. Fertig.
Ich nicht. Übrigens auch geiles Thema. Ich wollte für die nächste Folge, zusätzlich zu dem Reel vielleicht, ich wüsste gerne, was du alles nicht kannst.
Oh, ich kann super viel nicht. Technik.
Struktur. Ja, okay. Technik wissen wir.
Gerade ausdenken, weil mein Hirn denkt in Breite erstmal. Und da sind 8 Millionen Tabs sind offen. Fokus manchmal.
Und überall läuft verschiedene Musik.
Und überall läuft. Jedes hat einen anderen. Ich muss mal mein Gehirn untersuchen. Wirklich. Fokus. Ist auch Fokus ohne Stress. Nicht mit Stress. Mit Stress geht's hin.
Das ist mir durchaus schon aufgefallen.
Ja, ja.
Okay,
also. Aber ich kann ja nicht perfekt sein, weil es wäre auch unfair. Verstehst du, was ich meine?
Ja, nee. Nee, das geht nicht. Wenn du keine Macken hättest, das wäre einfach unfair für den Rest der Welt.
Genau, ich mache das nur für euch, Leute. Diese Macken sind einfach nur für die anderen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar. Das ist der Grund, warum wir überhaupt alle Macken haben. Sonst,
klar. Ja, natürlich. Absolut, gern geschehen.
So, also, nächste Woche. Ja. Auf Wiedersehen.
Tschüss.